Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 68. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind das natürlich die EID. Wir blicken zurück auf die Abstimmung. Wir blicken aber auch nach vorne. EID, what's next? Und die Vertrauensfrage. Dann befassen wir uns aber auch noch mit TikTok, das in den USA übernommen wird von einem Konsortium von Trump-Vertrauten. Wir nehmen diese Folge am Freitag, 3. Oktober 2025 auf. Ich bin Rahel.
Mein Name ist Jörg.
Und ich bin Kire.
Ja, aber jetzt vorab noch etwas Wichtiges, Spezielles, weil wir fordern ja immer von allen anderen, dass sie transparent sind. Und darum wollen wir das natürlich auch sein, weil bei der digitalen Gesellschaft, die ja ein bisschen das Ganze, diesen Podcast organisiert, dafür schaut, dass die Technik existiert, dass ein bisschen Finanzen da sind, da gibt es gewisse Veränderungen, die auch euch interessieren, ganz einfach. Ihr wisst vielleicht alle, dass Kire der Geschäftsleiter ist, nicht mehr. Er ist Co-Geschäftsleiter seit kurzem. Und
ich wurde zurückgestuft.
Du wurdest zurückgestuft. Er muss jetzt mit dem halben Gehalt auskommen. Und sein Co-Gespäinchen oder die andere Co-Leitung, die kennt ihr auch. Und da ich am Reden bin, könnt ihr jetzt raten, wer es ist. Rahel, ich gratuliere dir. Was sagst du zu deinem neuen Job?
Ja, ich freue mich sehr. Ich habe das nicht als Zurückstufung empfunden, sondern als Doppelgerät halt noch besser. Nein, ich freue mich mega. Wir sind jetzt hier im Co. unterwegs. Für den Podcast heißt das, glaube ich, nicht viel Neues. Aber ich habe jetzt auch sonst den DigiGuess-Hut noch stärker auf als bisher. Wir werden sehen. Ich hoffe, ich treffe euch bald und kann mit euch in der DigiGuess auch noch viel mehr zusammen bewegen.
Und das heißt, ich bin hier die letzte Unabhängige. Nein, also ich bin hier immer noch das aktive DigiGuess-Mitglied ohne weitere Vorstands- oder was auch Funktion. Und trotzdem freue ich mich, hier weiterhin dabei sein zu können. Rahel, ich glaube, du machst gleich weiter.
Ja, wir haben eine Rückmeldung und dieses Mal war es eine mündliche. Christian hat uns letzthin persönlich gesagt, dass er unseren Podcast sehr gerne hört, weil er dann weiß, an ihm geht sicher kein zentrales digitalpolitisches Thema unbemerkt vorbei. Das freut uns sehr. Wir hoffen, euch geht's auch so. Wenn ihr Rückmeldungen habt, Themenwünsche auch, dann meldet euch bei uns übers Feedback-Formular oder auf den gängigen Online-Kanälen. Ja, Jörg, wir gehen zur EID.
Ja, genau. Und hier machen wir noch ein bisschen mehr Transparenz als vorhin. Wir möchten euch ein bisschen einen Einblick geben, wie das gewesen ist an diesem Sonntag, aber auch in den Tagen und Wochen davor. Auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, um 12 Uhr, also als die letzten Urnen geschlossen wurden, stand das Ergebnis so rein physikalisch gesehen fest. Der ganze Zirkus, die folgenden 4 Stunden, die uns Nerven gekostet haben, da ging es eigentlich nur noch darum, wie schnell wir dieses Ergebnis, das schon feststand, herausfinden werden. Und da musste man dann auch wieder, vor allem weil es so knapp war, genau unterscheiden, wer von was spricht. Also um 12 Uhr kommt dann ziemlich schnell mal vom Bund ein paar oder von SRF besser gesagt, der sogenannte Trend. Da sagen sie einfach mal, in welche Richtung das es geht, ohne irgendwo groß Zahlen zu sagen. Und ja, bei der anderen Vorlage hieß der Trend ja und bei uns hieß der Trend B, wissen wir noch nicht. Und dann unterdessen, es ist ja alles elektronisch in der heutigen Welt. Ich kenne vielleicht die Vote-Info-App, heiße glaube ich da, die man relativ gut verfolgen kann, was passiert. Man kann auf der Seite des Tagesanzeigers bei Watson nachschauen. Bei gewissen Kantonen haben ihre eigene Apps, wo sie die Gemeinden der Reihe nach reinschreiben, wenn die ausgezählt haben. Da muss man aufpassen. Das ist eben gerade der Fakt, die kleinen Gemeinden sind in der Regel sehr schnell im Auszählen. Auch wenn die großen Städte viel mehr Leute haben, die auszählen, helfen, ist in den kleinen Gemeinden trotzdem sehr viel schneller ausgezählt. Und die kleinen Gemeinden stimmen ja nicht gleich ab wie die großen Gemeinden. Die sind häufig auch politisch oder auch in anderen Themen. Da gibt es durchaus signifikante Unterschiede. Und das muss man jetzt beachten. Die ersten Zahlen, die ihr an so einem Abstimmungssonntag sehen werden, nach dem Trend, das sind ausgezählte Stimmen. In den meisten Applikationen ist das ein bisschen anders. Schraffierte Grafik, und da sind es wirklich Gemeinden. Und die haben am Anfang einen sehr eben ländlichen, kleingemeindlichen Bias. Und dann dauert das etwa eine Stunde, teilweise sogar mehr, bis genügend dieser kleinen Gemeinden zusammen sind, dass man statistisch hochrechnen kann, wie die größeren und ganz großen Gemeinden abstimmen könnten. Das sind dann die sogenannten Hochrechnungen. Ich bin ein bisschen ein Statistiker, habe das auch in meiner Ausbildung DISF häufig gebraucht. Ich kenne die Verfahren. Die sind eigentlich recht gut und recht solide. Der Kanton Zürich hat mal eine größere Analyse dazu gemacht. Das fand ich extrem spannend als Statistik-Nerd. Und die sind eigentlich auch recht präzise. Aber natürlich ist das so ein Durchschnittswert, wie man von kleinen auf große Gemeinden hochrechnen will. Und je nachdem kann es mal Themen geben, die halt ein bisschen die Städte noch verschiedener sind als die kleinen oder ein bisschen weniger. Und vieles, was wir jetzt an diesem Sonntag erlebt haben mit 50, ich weiß nicht was, ist natürlich in dem Bereich, wo diese Modelle auch nicht perfekt sein können. Also vor allem der Tagi, der hat ihm noch eine Nachkommastelle jeweils angegeben, also 50,4, dann plötzlich wieder 49,7. SRF macht in der Regel nur ganze Prozentzahlen, darum haben die uns alle halbe Stunde gesagt, es ist unentschieden, es ist noch offen.
Ja, und der Tagi hat da diese Election Needle aus den USA übernommen, oder? Und die ist dann wirklich auch immer wieder vom knappsten Jahr ins knappste Nein gekippt und wieder zurück. Also ja.
Aber eben, da kommt es dann wirklich drauf an, sogar auf die Stadtzürcher Kreise. Und die sind ja auch nicht alle gleich. Also ein Kreis 54 tickt anders als ein Kreis 12 oder ein Kreis 3 oder so. Und dann ist immer, wenn ein neuer dazugekommen ist, dann haben alle wieder geweiht, ja, die Hochrechnung ist jetzt das, aber bei diesem Thema schätze ich jetzt, ist das überschätzt worden oder unterschätzt worden? Und wir haben 4 Stunden lang uns gegenseitig angeschaut, Thesen aufgestellt, was jetzt der Grund ist. Das ist das Wetter, ist das die Eigenmietwertabstimmung, ist es ein globales Ereignis, das uns hier die Abstimmung in die eine oder andere Richtung verschieben könnte. Wie habt ihr es so erlebt?
Ja, also es hat ziemlich viel Energie gekostet, weil es eben halt lange Zeit nicht klar war und immer wieder die 50-50 Balken aufgetaucht sind und dann auch noch die Kommentare dann auch noch entsprechend waren. Da versuchte man dann irgendwie hochzurechnen, ob es jetzt irgendwie noch reichen könnte für ein Ja, für ein Nein, für was weiß ich auch immer, für wirklich ein Unentschieden. Und ja, also die Zeit war lang am Nachmittag.
Ja, ich glaube, es war zuerst auch so viel Verwunderung bis Enttäuschung, dass wir jetzt überhaupt in dieser knappen Situation sind, weil man hat die Umfragen gehabt, die nicht wahnsinnig viel im Jahr waren, aber doch so, dass man davon ausgehen konnte, das ist relativ stabil. Aber plötzlich dann am Sonntag ist diese Abstimmung die knappe und nicht die andere. Ja, und das war schon dann auch zuerst eine Verwunderung. Und auch dann weiß man ja, man hat etwas unterschätzt und man kann nicht genau sagen, wie stark hat man es jetzt unterschätzt. Und wird uns das sogar das Ja kosten. Irgendwann einmal ist es dann schon wieder Richtung Ja gegangen und dann habe ich gedacht, okay, es reicht doch. Aber ich meine, ja, am Schluss ist man so zwischen Erleichterung und trotzdem auch einer Besorgnis über die Situation, wie schwierig es ist, ein eigentlich gutes Projekt durchzubringen.
Also du sprichst einen guten Punkt an. Wir hatten ja eben 2 nationale Vorlagen. Beide sind im Ja-Bereich gestartet bei den ersten Umfragen. Aber der Eigenmietwert hat ihn zur zweiten und weiteren Umfragewellen stark an Ja verloren. Wenn man das so fortgesetzt hätte, hätte es eben für ein Nein reichen können, während der bei der EID weniger verloren hat und man davon ausging, es ist der sichere. Und es war genau das Gegenteil. Der erste Trend, da war der Eigenmietwert schon gegessen, dass sie ein überdeutliches Ja hat, also überdeutlich im Vergleich zu den Umfragen. Und bei der EID muss man sehen, das ist für mich jetzt vielleicht nicht netzpolitisch, aber politisch noch ein Fragezeichen, weil auf eine Art sind diese Umfragen sehr wichtig, weil sie bringen das Thema in die Bevölkerung. Kurz vor und nach der Umfrage spricht praktisch jeder über diese Themen. Aber andererseits, wenn sie so falsch sein können, dann ist dann auch die wieder Frage, ja, dann spricht man über gar nicht über das Thema, sondern über das Ja, Nein und also falsche Sicherheit, dann werden Finanzmittel verschoben. Also das ist tatsächlich so. Parteien oder Komitees, wenn es knapp wird, bekommen sie plötzlich wieder mehr Geld, weil die Leute, die das Gefühl haben, es würde kippen, Hoffnung sehen oder andersrum. Also das Ganze macht das Spiel für die nicht einfacher, oder dieses ganze Abstimmen.
Absolut, und ich habe auch die Mobilisierung in den letzten 1 bis 2 Wochen stark pro Eigenmietwert erlebt und die anderen Komitees oder Seiten, sowohl das Nein-Eigenmietwert wie auch beide Seiten bei der EID waren sicher die ruhigeren als diese Pro-Eigenmietwert-Mobilisierung, und das hat am Schluss, glaube ich, schon auch ein Elektorat oder Leute an die Urne gebracht, die vielleicht dann auch noch Nein gesagt haben zur EID, obwohl das vielleicht nicht ihr Hauptpunkt war.
Also das war, wenn ich so mit den Leuten diskutiere, also wir alle drei waren vor Ort, falls ich euch das noch nicht klar geworden ist, das war so die erste Vermutung, die viele hatten, hey, wenn jetzt die Leute mit dem Eigenheim, eher ländlich, eher älter, eher gut situiert, noch mehr an die Urne gebracht werden, und die Haltung von denen ist, ja, ich bin bis jetzt ohne EID durchgekommen, für was brauchen wir das? Mhm. Und man sieht es auch in den Endabstimmungsresultaten, es sind eher die städtischen Gebiete, die pro EID waren, und die es ländlichen dagegen, also nicht der übliche Verdächtige Röstigraben, der wir ja häufig in der Schweiz haben. Beim Eigenmietwert war es, glaube ich, ziemlich stark ein Röstigraben, sondern hier war es eher, wenn ein Stadt-Land-Graben und die Nachbefragung wird dann irgendwo noch sagen, ob es auch ein Alter- und Einkommensgraben gewesen sein könnte.
Ja, eine Auswertung ist bereits erschienen, also das ist die Tamedia-Nachwahlbefragung, die sehr schnell ist und deshalb vielleicht auch nicht auf jedes Prozent genau, aber die Tendenzen lassen sich dort schon ablesen, und das Alter war lustigerweise gar nicht so eine große Differenz. Stadt-Land war eine Differenz und
Geschlecht,
das muss man auch sagen, genau, es ist,
ist richtig krass.
Die Frauen hätten die EID abgelehnt, das war
sehr deutlich.
45% Ja bei den Frauen gegen 55% Ja irgendwo da bei den Männern.
Einkommen auch schon etwas?
Bildung,
Einkommen, was aber sicher auch, glaube ich, am besten korreliert ist das Vertrauen in den Staat, was oft auch zusammen mit Bildung und Einkommen zusammenhängt. Aber das Vertrauen in den Staat war ganz klar ein wichtiger Faktor, wo man sagen muss, Leute mit wenig Vertrauen generell in den Staat, die haben auch diese EID stark abgelehnt. Und Leute, die dem Staat vertrauen, die haben dieser EID eher zugestimmt.
Was für mich noch, jetzt ein bisschen Blick noch weiter zurück zu der Diskussion, ich habe viele Leute oder Stimmen gelesen, die einfach eine grundsätzliche Bedenken, wie die Digitalisierung verläuft, jetzt egal in welchem Lebensbereich, und man sich in der Regel nicht wirklich gut dagegen wehren kann, oder nur im maximalen Aufwand, wenn man sich, sagen wir, von Google lossagen will, dass für jemanden, der nicht technahe ist, schwierig bis fast unmöglich, dass sie das jetzt hier rein projiziert haben in dieses EID-Gesetz. Und viele Befürchtung oder Überlegung, die sie haben, die unterstütze ich, aber ich muss auf die dort jeweils sagen, ja, das soll man politisch bearbeiten, dieses Thema, aber es gehört nicht ins EID-Gesetz. Mhm. Also die Frage, wird es jemals noch Bankschalter geben oder sind auch Banken in Zukunft nur noch digital und Krankenkassen und ich weiß nicht was. Also wo gibt es noch Mensch-zu-Mensch-Kontakt bei Behörden etc.? Und das sind alles wichtige Themen, die unsere Gesellschaft verändern und die wir politisch und ich glaube auch aus Sicht der digitalen Gesellschaft beantworten müssen. Also reden wir von Digital First oder von Digital Only? Also das ist eine wichtige Frage. Oder Digital and Analog auf dem gleichen Level. Und das wurde halt meiner Meinung nach ein bisschen zu stark ins EID-Gesetz hineinprojiziert und hat natürlich dort auch wahrscheinlich Stimmen gekostet.
Ja, das ist sicherlich so. Ich würde mal sagen, damit schwenken wir eigentlich auch so etwas so in den zweiten Teil der Debatte über, irgendwie auch EID, what's next, respektive woher eigentlich das Abstimmungsresultat auch herkommt, da dieses uns ja schon zu denken geben sollte, zu denken geben müsste, weil sich da ja schon irgendwie so einen Schuss vor den Bug für weitere Digitalisierungsvorhaben dann auch zeigt, in diesem Misstrauen, das in der Bevölkerung vorliegt. vorherrscht gegenüber der Digitalisierung. Jetzt eben nicht speziell gegen die E-Idee, wie es du sagst. Also es ist nur ein Aspekt, sondern es ist eben tatsächlich das Misstrauen gegenüber der Digitalisierung und auch das Misstrauen gegenüber den Institutionen, das entsprechend dann zu einem so deutlichen oder zu einem sehr knappen Resultat geführt hat, was eben eigentlich ursprünglich ja ziemlich deutlich ausgesehen hat. Und wenn wir jetzt gerade so etwas dieses Misstrauen anschauen, ist dieses natürlich schon auch nicht unbegründet. Also das verspüren wir auch, respektive bei der ersten EID-Abstimmung haben wir diese Grundstimmung auch Anführungs- und Schlusszeichen ausgenutzt oder konnten von dieser profitieren und da ein sehr großes Nein dann erzielen. Und jetzt eigentlich mit einer sehr guten Vorlage, die auch eben den Datenschutz ja gut adressiert hat, dann nur ganz knapp eigentlich dieses Jahr dann bekommen. Und was natürlich eben darunter liegt, ist dass das Misstrauen, das ungute Gefühl, auch zum Teil etwas Missverständnis oder dass man die Technik halt nicht so gut versteht, die da einem entgegenschlägt. Und Stichworte natürlich auch irgendwie Überwachungsökonomie, aber auch den Überwachungsstaat, den wir natürlich durchaus in der Schweiz haben, Stichwort Kabelaufklärung, Vorratsdatenspeicherung, dann auch die Berichte über die Datenunsicherheit, da sprechen wir ja auch irgendwie jeder zweiten Folge irgendwie darüber, dass Daten abhanden gekommen sind und dann entsprechend Missbrauchspotenzial besteht. Und dann natürlich eben auch Ausdruck davon, dass gerade auch in den Behördenpolitik schon auch wenig Bewusstsein für die Themen besteht, um halt eben dafür zu sorgen, dass die Daten geschützt und sicher sind und entsprechend da wenig Sensibilität auch gerade bei den Behörden vorherrscht oder im Parlament vorherrscht. Ich glaube, das ist dann vielleicht etwas, das sich jetzt dann mit diesem Schuss vor den Bug auch noch mehr entwickeln kann.
Wobei wir ja auch ergänzen müssen, der Staat ist auch nicht ein Monolith.
Das ist sicherlich so.
Die verschiedenen Departemente, aber auch Kantone und Gemeinden sind unterschiedlich unterwegs. Und ich finde jetzt gerade den Prozess in das BJ hier mit diesem partizipativen Prozess und dem wirklich ins Zentrum stellen von Datensparsamkeit etc. In Perfektion wird es nie gelingen, weil Perfektion kennt die reale Welt gar nicht. Aber ich glaube, kein anderes IT-Projekt des Bundes oder der öffentlichen Verwaltung hat diese Aspekte so weit ins Zentrum gestellt. Und wenn wir dem Staat ja das beibringen wollen, er soll sich anständig benehmen, dann müssen wir ihm, also das war auch immer meine Haltung, müssen wir ihm erlauben, auch das zu lernen. Mhm. Also man kann ihm nicht jedes Mal prügeln, alle Ressourcen streichen und sagen, nein, 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 aber die nächste Lösung, die ist perfekt. Also das ist für mich immer, also ich hoffe, dass die anderen Departemente und die Kantone von diesem Prozess lernen, wie es hier bei der EID gemacht wurde. Nur so kann man Vertrauen aufbauen.
Auf jeden Fall. Und was ich noch quasi auf der individuellen Ebene spannend finde oder vielleicht auch schwierig zu lösen, ehrlich gesagt. Also Kire, du hast es gesagt, es gibt dieses Misstrauen, dieses Gefühl, dass da überwacht wird von Unternehmen, vom Staat. Und gleichzeitig muss man sagen, das setzt sich nicht in persönliches Handeln fort bei ganz vielen Leuten. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die haben hier Nein gestimmt, auch aus einem diffusen Überwachungsgefühl, haben aber selbst oder nutzen selbst sehr viele Tools, die halt tatsächlich sehr viele Daten sammeln und profilieren, Personen profilieren. Und das ist ja auch kein Vorwurf, sage ich jetzt mal, an diese Person. Wir wissen, wieso wir in gewissen Abhängigkeiten und Nutzungszwängen stecken. Aber man sieht schon, wie das eigentlich ein gigantisches Paradox ist mit dieser Privatsphäre.
Aufpassen, also ich bin ja mal in der Versuchung, das so zu formulieren, aber wir müssen aufpassen, die Gegnerschaft ist auch kein Monolith. Also es gibt sicher Leute, die das abgelehnt haben und wirklich um ihre eigene Datensicherheit und Privatsphäre kämpfen und auch Zusatzaufwand auf sich nehmen. Und für mich ein Unterschied ist halt immer noch Staat versus Private. Also klar, wenn man Google nicht mehr nutzen will, es gibt Alternativen, es ist machbar, aber es ist schwierig. Aber sich vom Staat, in dem man lebt, abzukoppeln, das ist eigentlich de facto fast unmöglich. Und im Ende, also Google kann mir die Services künden, der Staat kann mich in letzter Instanz in den Knast werfen. Also er hat ein stärkeres Gewaltmonopol als die anderen Firmen. Also von dem her verstehe ich mir, dass man stark gegenüber höhere Anforderungen stellt und ein bisschen mehr Misstrauen begegnet. Aber ja, bei gewissen ist es schizophren. Aber ich kenne das aus der Gesundheitspolitik. In der gleichen Umfrage fordern sie bessere Löhne für die Pflegenden, für das Pflegepersonal und tiefere Krankenkassen und ja nicht mehr über die Steuern finanziert. Also der Mensch ist zu Widersprüchen fähig.
Die Frage ist jetzt nun auch, was dies bedeutet. Wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass es weiter Digitalisierungsvorhaben auf dieser Ausgangssituation sehr schwer haben dürften, weil wir eben auch gesagt haben und ja auch stark uns dafür eingesetzt und gekämpft haben, dass die Idee eigentlich eine gute Lösung ist, nichts eben zuletzt, was den Datenschutz und die Datensicherheit anbelangt. Und das heißt eigentlich, alle neuen Technologien und Vorhaben und Gesetzen müssen höchste Standards eben an Datenschutz und Datensicherheit erfüllen, damit sie überhaupt eine Chance haben, das Vertrauen und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu haben. Und am Ende heißt das eben auch, dass die digitalen Anwendungen wirklich einen Mehrwert für die Menschen haben müssen. Sie müssen ihr Leben verbessern, sie müssen ihre Rechte schützen und am Ende dann auch ihre Selbstbestimmung stärken, also auch Stichwort irgendwie Zugänglichkeit, Barrierefreiheit etc. Vielleicht noch ganz kurz, was dies jetzt vielleicht noch im weiteren Verlauf für die Idee heißen muss. Das ist jetzt noch nicht technisch umgesetzt. Da läuft auch noch eine Frist für Stellungnahmen für die Verordnung. Dass da noch etwas in die Details geht, wie die EID dann tatsächlich in die Praxis kommt. Da gibt es unseres Erachtens noch drei Ecken, die etwas Aufmerksamkeit benötigen. Einerseits das Stichwort Überidentifikation, da haben wir schon öfters darüber gesprochen. Also das Gesetz und die Botschaft beschreibt da ja, wenn ein Ausweis verlangt werden darf, also ein Stichwort, wenn dies unbedingt erforderlich ist oder es in einem Gesetz vorgesehen ist. Nun ist es aber wichtig, dass wenn es Verifikatoren gibt, die da über die Stränge schlagen und es Missbrauchsmeldungen gibt, dass die auch tatsächlich ernst genommen werden, dass die auch innerhalb von kurzer Zeit oder kürzester Zeit auch umgesetzt werden, dass es einen Eintrag im Vertrauensregister gibt, dass man entsprechend dann auch gewarnt wird, wenn man bei diesen Verifikatoren wiederum nach einem Ausweis gefragt wird und dann das entsprechend auch ablehnen kann. Das ist jetzt aber nicht nur eine individuelle Maßnahme, sondern das gibt uns natürlich dann auch ein gutes Bild über diese Missbrauchsmeldungen und die Einträge im Vertrauensregister, wer diese Verifikatoren sind und wie viele es sind und ob es allenfalls sogar auch, ich gehe jetzt nicht davon aus, aber es könnte ja sein, dass es dann auch nochmals gesetzgeberischen Handlungsbedarf oder Nachbesserungsbedarf allenfalls geben wird. Das ist so der eine Bereich. Der andere Bereich ist Stichwort Open Source, wo jetzt die Umsetzung der App vor allem im Fokus steht und wo wir unbedingt dafür schauen müssen, dass es auch eine App gibt, die außerhalb vom Ökosystem von Google und Apple betreibbar ist, also dass es eben auch auf Betriebssystemen läuft, die jetzt nicht von Google und Apple direkt stammen, Stichwort irgendwie Custom ROMs, oder natürlich dann auch, dass die Anwendungen auch auf Desktops und Notebooks funktionieren, da auch immer wieder mit einem Kryptochip natürlich im Zusammenhang, aber dass wir eben nicht darauf angewiesen sind, dass wir die App aus dem Google oder Apple Ökosystem beziehen müssen. Und dann noch das dritte Stichwort, Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, dass nun auch wirklich dafür gesorgt wird, das steht eigentlich im Gesetz auch drin, aber dass man das technisch und dann auch nicht nur vom Bund, sondern auch von allen Stakeholdern oder von den Verifiern etc., dass die Barrierefreiheit eigentlich umfassend wirklich gewährleistet ist. Das wären jetzt nur so die drei Gesichtspunkte, die so mittelfristig bei der EID noch zu adressieren wären oder zu beachten wären.
Ich denke wirklich, dass dieser erste Punkt, den du gesagt hast, nämlich diese Überidentifikation, die wir auch schon bedauert haben, dass wir im Gesetz nicht eine für uns optimale Lösung drin haben und die sich jetzt auch im Abstimmungskampf gezeigt hat, das ist ein Schwachpunkt, dass man auf Meldungen aus der Zivilgesellschaft angewiesen ist, um eben um Verifikatoren zu identifizieren, die zu viel verlangen oder die überhaupt eine Idee verlangen, obwohl es nicht nötig wäre. Und ich glaube, dort muss man jetzt wirklich Druck machen, dass man das in der Verordnung möglichst gut noch auffängt, so gut es eben geht. Oder vielleicht sogar auch perspektivisch überlegt, ob man das Gesetz verschärfen will. weil ich finde, es ist tatsächlich auch, das habe ich bei meinen eigenen Auftritten, die ich hatte im Vorfeld der Abstimmung, wo ich an Debatten war, habe ich gemerkt, das ist wirklich ein Schwachpunkt, weil man ist dann in einer Situation, wo man eigentlich eine Dienstleistung will und dann muss man noch Sachen angeben und dann habe ich die Wahl, entweder kriege ich jetzt meine Dienstleistung gar nicht oder ich muss zum Schalter oder ich klicke jetzt halt hier und dann haben sie noch drei Sachen abgefragt, die eigentlich nicht nötig wären. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann den bequemen Weg wähle, ist halt einfach doch sehr hoch und das belohnt wiederum Verifikatoren, die dann eigentlich zu viel verlangen.
Für mich noch ein wichtiger Aspekt ist jetzt bei den weiteren Schritten für den Bund. Du hast es ein bisschen mit Zugänglichkeit, Barrierefreiheit angeschnitten und es muss jetzt der Nutzen gezeigt werden, der EID. Und meiner Meinung nach in kleinen Projekten, also jetzt nicht der große Wurf, hey, wir wollen EPD, das ich gern hätte, oder E-Voting, was ich nicht gern hätte, zum zwei Beispiele in unterschiedlicher Richtung zu nennen, sondern dass es wirklich in kleinen Alltagssachen funktionieren wird, Betreibungsregister, eingeschriebene Briefe, Hundeausweis, Fahrzeugpapiere online, wo die Leute in ihrem Alltag auf einem, ich sage jetzt mal, kleinen Gefahrenlevel, also ja, wenn die Hundesteuer oder Hundeausweis da irgendwie alle etwas nicht stimmt, ist das auch nicht gut, aber es ist nicht die gleiche Katastrophe, wie wenn E-Voting oder ein EPD gehackt wird. Dass die Leute Erfahrung sammeln können, weil ich sehe das an vielen Orten, wenn du mit großen Projekten kommst und irgendwie 200 Seiten Dokumentation den Leuten vor den Latz knallst, dann geht ihnen der Rollladen runter und dann machen sie eine Abwehrhaltung, weil sie sich überfordert fühlen oder unter Druck gesetzt. Ich habe viel gute Erfahrung gemacht, dass ich eher kleine Projekte bringe, die Leute schnell verstehen, akzeptieren und nachher finden, hey, das funktioniert, gibt es noch mehr davon. Und ich glaube, den Weg sollte man jetzt einschlagen und ich hoffe, dass die E-Voting-Freunde jetzt auch sagen, hey, shit nochmal, wenn eine EID bereits so viel Gegenwind erhält, was könnte dann bei E-Voting passieren?
Ja, das ist ganz sicherlich so. Das wäre jetzt gerade auch noch ein nächstes Stichwort, was das eigentlich für andere Digitalisierungsvorhaben, die bereits schon in der Pipeline sind, zum Teil auch schon ziemlich weit sind, was das bedeutet. Ein ganz schönes Beispiel ist dann das E-Collecting. Das ist jetzt ja, hat ziemlich viel Fahrt aufgenommen, jetzt im Nachgang zum Unterschriftenbeschiss, der ja im letzten Jahr aufgetaucht ist. Wir haben ja auch schon darüber im Podcast gesprochen. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel von vorletzter Woche, war die entsprechende Debatte in der zuständigen Kommission. Und interessant ist, dass ja jetzt Versuchsbetriebe zugelassen werden sollen. Da gibt es eine Revision vom entsprechenden Gesetz. Und das wurde noch relativ kurzfristig eingefügt, die Versuchsbetriebe für E-Collecting in das Gesetz. Das war in der Vernehmlassung noch nicht drin. Da hat der Bund einiges an Mut bewiesen, das jetzt eigentlich ohne eine größere Befragung zu machen, das noch einzufügen. Die Vorlage ist auch nicht schlecht. Es hat da aber noch gewisse Mängel drin. Die haben wir adressiert. Es gab entsprechende Anträge in der Kommission, um eigentlich genau analog der EID zum Beispiel die Datenschutzgrundprinzipien zu verankern. Also das Privacy by Design und Privacy by Default. Ziemlich ähnlich auch in den Bestimmungen und der Wortwahl, wie wir es bei der EID gesehen haben. Und interessanterweise, dieser Minderheitsantrag, dieser Antrag in der Kommission kam nicht durch und selbst der Bundeskanzler hat sich dagegen ausgesprochen, das aufzunehmen, obwohl er eigentlich einfach den Ball hätte nehmen können und er hätte eigentlich Unterstützung für das aussprechen können und wir hätten das definitiv verankert gehabt und es hätte keine Debatte gegeben, wie jetzt die Ausgestaltung von E-Collecting auch im Versuchsbetrieb sein sollte.
Ja, ich glaube, nach dem Resultat der EID-Abstimmung, also diese Debatte war vorher und ich glaube, jetzt nachher können wir schon nochmal ein gutes Wort für diesen Antrag einlegen, die das Abstimmungsresultat zeigt, dass man gut daran tut, das ganz klar festzuschreiben.
Du meinst, der Ständerat hätte noch eine Chance auf Korrektur?
Ja, das hoffen wir sehr. Wir werden uns auf jeden Fall dafür engagieren. Aber ich meine, was man schon jetzt auf der generellen Ebene bei diesen Digitalprojekten sagen muss, Man kann, glaube ich, gar nicht überschätzen, wie gut ein Projekt sein muss, auch bezüglich Privatsphäre, bezüglich Teilhabe, bezüglich Barrierefreiheit, bezüglich Freiwilligkeit, wenn man es am Schluss in einer Volksabstimmung durchbringen will. Man muss da investieren, man muss dieses Vertrauen schaffen, man muss die Zivilgesellschaft auch an den Tisch holen und nicht etwas in einer Kammer beschließen, weil die Ansprüche sind hoch, vor allem wenn man am Schluss in einer Volksabstimmung landet.
Das ist genauso, und da kann man jetzt auch schon sagen, da muss man kein großer Wahrsager sein, irgendwie so wie das die Revision vom elektronischen Patientendossier angedacht ist, mit einem Zwang für ein Dossier, das nicht nur angelegt, sondern auch noch mit Daten gefüllt wird, keine Chance an der Urne und zum Glück auch keine Chance an der Urne.
Ja, und auch diese größeren Projekte, die da in den Schubladen und Hinterzimmern des Bundesrates schlummern, hätten eigentlich gerade nach dem Votum vom Abstimmungssonntag verdient, ans Licht zu kommen und diskutiert zu werden, nämlich KI und Plattformregulierung. Hier wird gespielt mit sehr großer Überwachung, mit stark eingeschränkten Rechten für NutzerInnen, und eigentlich könnte der Bundesrat das auch als Signal verstehen, dass es hier jetzt eine breite Debatte und mehr Schutz für die Menschen und vor Missbrauch von Daten braucht.
Ja, und es ist wichtig, dass bei so einem knappen Resultat beide Seiten bereit sind, etwas dazuzulernen. Und wirklich auch von der Bevölkerung dazuzulernen, was ist ein datenschutzfreundliches Prinzip, also auch bei Privatunternehmen. Also wenn ich einen Shop sehe, dann ist es für mich als Kunden extrem schwierig bis fast unmöglich herauszufinden, ist das jetzt ein Unternehmen, das Datenschutz ernst nimmt oder dass das findet, ja, das ist ein Marketinginstrument und das war's dann. Und dasselbe auch beim Staat. Und solange wir das den Leuten nicht besser ihnen erklären können, wie sie das rausfinden können, oder sei das jetzt über auch NGOs oder eine Bewertung oder ein Schema, dass sie Vertrauen gewinnen können, wird es eben je länger, je einfacher, einfach zu sagen, hey, schaut nochmal, es ist noch mehr Überwachung, sagt nein. Also hier müssen beide Seiten bereit sein, zusammenzulernen, weil ja, die digitale Welt wird nicht wieder verschwinden. Also wir gehen nicht zurück zum Brief und Telefon auf der Landlinie. Also wir werden das Smartphone nicht abgeben. Das ist auch eine Illusion. Also irgendwie müssen wir das zusammenlernen.
Ja klar, aber wie die Technologie und die Produkte gestaltet sind, das können wir ja steuern, und genau da müssen wir einsetzen und halt eben gucken, dass die Technik so gesteuert ist, dass sie uns nutzt und dass sie uns nicht in den Rücken fällt, Anführungs- und Schlusszeichen, und dass wir so dann wirklich die Leute auch mitnehmen
aber
können.
Aber idealerweise machen wir das beide zusammen, also die jetzt Nein gesagt haben und die jetzt Ja gesagt haben.
Klar.
Also es braucht eine Lernbereitschaft meiner Meinung nach von beiden Seiten.
Ja klar, die Befürchtungen waren ja ähnlich von beiden Seiten. Die Ausprägung und die Schlussresultate oder die Schlussfolgerung war dann eine unterschiedliche.
Ja, und wenn wir uns mit diesen Vorlagen eben beschäftigen würden, müssen, dürfen, dann lernen wir, glaube ich, auch einen Weg aus der Ohnmacht, nämlich dieser Ohnmacht, dass viele Leute eben denken, ja, Technik ist halt so, und gerade bei privaten Unternehmen oder ja, Google ist halt so, und diese Debatte zu führen, hilft uns, glaube ich, auch Alternativen zu erkennen oder zu erkennen, dass es Alternativen gibt, dass man auch oder dass es politische Hebel gibt, um gewisse Schranken zu setzen. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, man hat schon eine große Ohnmacht und sieht mal nicht mal mehr die Hebel, die man eigentlich hätte.
Mhm. Aber das gibt natürlich, aber genau dieses knappe Resultat gibt uns natürlich auch die Hebel an die Hand, um eben die entscheidenden Debatten auch führen zu können und jetzt eben genau zu gucken, dass das Datenschutz, Datensicherheit etc. nochmals mehr Stellenwert kriegt oder diese Position kriegt, die es auch verdient und nötig hat.
Das auch vor allem auf der staatlichen Seite, aber ich glaube, es ist auch ein Schuss von dem Bug für die privaten Unternehmen. Nehmt diese Bedenken ernst auf eurer Seite. Mhm. Macht es lieber konstruktiv, ein bisschen freiwillig im Voraus, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und dem Staat, als einfach die ganze Zeit, uns interessiert das nicht, das geht uns nichts an, bevor dann irgendwo ein Hammer kommt, ein unüberlegtes Gesetz, das komplett alles verunmöglicht, in der Hoffnung, es würde etwas verbessern. Also wir müssen wirklich zusammen dieses Problem der Vertrauensbildung in einer digitalen Welt lösen. Das kann nicht ein Teil, das kann die Gesellschaft nicht allein, die Politik nicht allein und die Wirtschaft nicht allein. Das müssen wir als Team angehen. Oh Mann, Jörg.
Ja, beenden wir diese Debatte an dieser Stelle zur EID. Aber ihr habt es gehört, es gibt ganz viele Themen, die noch in der Pipeline sind, politisch, zivilgesellschaftlich, wo das Thema Vertrauen sicher wieder eine Rolle spielen wird. Diese Diskussion steht erst am Anfang oder an einem spannenden Punkt. Wir werden sie weiterführen. Wir blicken jetzt noch über den Atlantik in die USA, wo Ende September die Schlagzeilen aufgetaucht sind, dass eine lange Geschichte jetzt doch eine vermutlich entscheidende Wendung erfahren hat, nämlich die Zukunft von TikTok in den USA. Ihr erinnert euch, wir haben auch hier im Podcast schon davon gesprochen, noch unter der Präsidentschaft von Joe Biden war die Forderung, dass TikTok in den USA verbannt wird oder mindestens das Amerika-Geschäft verkaufen muss, weil es eben sehr große Befürchtungen gab über den Einfluss von chinesischen Staat, der halt am Schluss hinter dieser App steht, in die USA. Und man muss sich vergegenwärtigen, was TikTok in den USA für ein Gigant ist. TikTok hat in den USA 170 Millionen NutzerInnen. Das ist die Hälfte der Bevölkerung, also inklusive Babys und Greise und alle. Also vermutlich bei den aktiven Leuten ist es weitaus mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die auf TikTok sich aufhält. Ja, diese Drohung noch von Biden, die wurde dann in der Präsidentschaft Trump mehrmals verschoben und man hat schon lange antizipieren können, dass TikToks Zukunft in den USA Teil eines Deals werden würde, wie man es vom amerikanischen Präsidenten bestens kennt. Und dieser Deal würde natürlich nicht am Schluss zugunsten von besseren Rechten für NutzerInnen gehen oder dem Schutz der Öffentlichkeit, sondern um wirtschaftliche und politische Interessen der bisherigen Präsidentenriege. Ja, und jetzt sind wir am Punkt, wo sich das konkretisiert. Präsident Trump hat am 25. September eine Executive Order unterzeichnet. Das ist noch nicht alles quasi der definitive Abschluss dieses Verkaufs, aber es ist jetzt absehbar, wie das rauskommen wird mit dieser Order. Es wird eine Investorenkoalition ermöglicht, die eben eine US-Version von TikTok übernimmt und dann diese US-Version eben getrennt ist von ByteDance, dem chinesischen Mutterunternehmen. Und man kann auch davon ausgehen, dass das natürlich abgesprochen ist mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Ja, und was sagt diese Executive Order? Die US-Version von TikTok soll angeblich mit 14 Milliarden Dollar bewertet sein. Und das ist eigentlich mehr, als man in Fachkreisen vermutet. Dort spricht man von 300 Milliarden Dollar, die dieses US-Geschäft wert ist. Also man sieht da, das muss ein Gegendeal sein. Und diese neue US-Version, die soll dann nicht mehr als 20% von ByteDance, also vom chinesischen Mutterunternehmen, kontrolliert sein. Und ab der Abschluss dieses Geschäfts ist dann bis Mitte Januar zu erwarten. Ja, und es gibt zwei Punkte, wieso uns das interessieren soll, was mit TikTok in den USA passiert. Einerseits ist es eben sehr wichtig für die amerikanische Öffentlichkeit. Wir kennen die Ausgangslage in den USA. Es ist eine schwache Medienlandschaft und eine starke Polarisierung, die oft über diese sehr weit verbreiteten Social-Media-Unternehmen, eben TikTok, sicher auch ganz wichtig darin, die dort stattfindet. Und zweitens ist es aus geopolitischer Sicht interessant, weil wir sehen werden, dass dieser Deal auch in diese Tendenz reingeht, dass digitale Infrastrukturen generell eben ein Hebel für geopolitische Macht geworden sind. Ja, schauen wir eben, wer Teil dieses Deals ist oder wer dieses amerikanische TikTok jetzt übernimmt. Und dort werden uns ganz viele Namen bekannt vorkommen. Beteiligt sind Unternehmen wie Oracle unter Larry Ellison, die Fox Corporation unter Rupert Murdoch. Michael Dell, CEO von Dell Technologies, ist auf dieser Liste der Investoren. Und in einem anderen Medienbericht heißt es, dass eben Ellison zusammen mit Investor Mark Andreessen zusammenarbeitet und die sollen dann diese 80% übernehmen. Das ist alles noch nicht genau aufgeteilt, aber es ist klar, dass es am Schluss Trumps rechtspopulistische Freunde sind, die hier dieses TikTok steuern werden. Und Markus Beckedahl hat dazu einen interessanten Kommentar gemacht auf ARD. Er kennt sicher den Namen. Beckedahl ist Gründer von Netzpolitik.org und langjähriger Beobachter auch der Digitalpolitik. Und man sieht oder kommentiert auch ganz klar, das ist das Puzzlestück, das noch gefehlt hat, um eigentlich die digitale Öffentlichkeit zu kontrollieren für Trump. Und man kann auch das gut verorten in diese Tendenz Richtung autoritärer Prozesse in den USA. Medien zu kontrollieren ist etwas Wichtiges, wenn man eben die Öffentlichkeit und am Schluss das politische System vereinnahmen will. Ja, was heißt das genau? Wie funktioniert dieses amerikanische TikTok dann? Die Rechte am Algorithmus sollen neu eben durch dieses US-Unternehmen lizenziert sein. Allerdings gibt es eine Unsicherheit auch, wie weit das geht. Es gibt einen englischen Satz namens «The divestiture includes intense monitoring of software updates, algorithms and data flows». Es ist also nur von Monitoring die Rede. Aber man kann, auch wenn die technischen Details noch nicht geklärt scheinen, man kann davon ausgehen, dass am Schluss dieses Konsortium genau sagen können wird, wie diese Algorithmen funktionieren sollen, wie diese Daten fließen sollen. Netzpolitik.org hat das sarkastisch kommentiert, diese Übernahme, und gesagt, was die Einflussnahme auf die Inhalte angeht, kommen NutzerInnen maximal vom chinesischen Regen in die braune Traufe. Was sie serviert bekommen, wird in Zukunft nicht mehr aus Peking kontrolliert, wo ByteDance und somit im Zweifel auch die chinesische Regierung an der Informationsregeln saß. Stattdessen wird ihr Medienmenü künftig von Trump-getreuen Tech-Milliardären bestimmt. Ja, die TikTok-Welt ist in Zukunft also dreigeteilt. Die abgeschottete chinesische Version nach eigenen Regeln funktionierend, die gibt es schon länger. Es wird eine US-amerikanische geben und eine für den Rest der Welt. Wie schätzt ihr das ein für die amerikanischen Nutzerinnen und Nutzer von TikTok?
Sehr schwierig, sehr schlecht. Also klar, sie werden nicht alles abändern wollen. Also wenn es darum geht, Kommerz zu verschachen und möglichst viel Konsum anzukurbeln, das wird wahrscheinlich die Amerikaner nicht so groß beeinflussen. Sie werden sich vor allem auf den politischen Teil konzentrieren. Also was ist die Grundstimmung im Land? Hat man jetzt Angst vor diesen Leuten? Gibt es wieder eine Einwanderungswelle? Ist die Inflation wirklich am Steigen sind die Importtarife gut oder schlecht? Und also vor allem, dass Fox News in Anführungszeichen hier mitspielt, also ja, einer der Hauptvorwürfe war ja immer auf der Republikanerseite, dass die großen Medien, die Massmedias in den amerikanischen Zeiten komplett links dominiert sind. Und mit dem sagen sie eigentlich nur, wir fanden das nie schlecht, wir waren einfach nur neidisch. Wir möchten, dass die Medien politisch kontrolliert sind, es sollten einfach wir sein und nicht ihr. Also es geht ihnen nicht um Werte, sondern es geht ihnen um Hebel.
Ja, ich glaube, die unabhängige Medien zu finden in den USA wird tatsächlich immer schwieriger. Das ist so derart polarisiert, dass eben diese Medien eigentlich sich zum Spielball geworden sind der politischen Kräfte.
Ich glaube, wir sollten der NZZ anrufen. Die hat ja vor ein paar Jahren NZZ Deutschland lanciert. Vielleicht sollten sie NZZ USA lancieren, weil aus den USA wird die Rettung nicht mehr kommen, habe ich langsam das Gefühl.
Ich weiß jetzt nicht, ob die NZZ das richtige Medium ist, um die Welt zu retten.
Ja, aber ich glaube,
Bemerkung zu.
Ich habe das bewusst so provokativ gestellt.
Der deutsche Ableger der NZZ, noch konkreter gesagt. Aber ja, es ist ja schon interessant, welche Leute und Organisationen und Firmen da zusammenkommen, um diesen Deal jetzt tatsächlich zu machen, so er denn zustande kommt, was aktuell davon auszugehen ist. Das sollte einem schon viel zu denken geben, was mir aber tatsächlich noch nicht ganz klar ist, wie diese Trennung funktionieren soll. Also ursprünglich war ja eigentlich die Debatte darüber, wo die Daten zu liegen kommen, also die Personendaten der Nutzerinnen und Nutzer in den USA von TikTok, dass diese eben in den USA sein soll. Und ByteDance China hat auch eher darauf bestanden, dass der Algorithmus eben weiterhin unter chinesischer Hand sein soll. Aber wie da die Trennung dann tatsächlich funktioniert, ich weiß nicht, ob sich das so einfach machen lässt und ob das auch schon definitiv verhandelt ist, wie das funktionieren soll. Also das ist für mich noch eine offene Frage. Und wahrscheinlich hängt auch vieles dann davon ab, wie sich dann das US-amerikanische TikTok entwickelt. Also wer dann welche Hoheit über Daten und oder Algorithmen am Ende des Tages hat.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Chinesen um die amerikanische Innenpolitik ein bisschen weniger kümmern. Es ist sehr spannend, wenn mal China und USA in der Außenpolitik aufeinanderprallen, was dann die beiden Algorithmen gegeneinander sagen. Und ich glaube, die Chinesen sind im Moment zufrieden, wenn sich die amerikanische Bevölkerung intern gegenseitig in zwei Lager spaltet und die beide sagen, die anderen sind das absolut Böse. Weil wenn ein Land innerlich gespalten ist, dann ist es gegen außen kein starker Gegner. Und vor allem macht es ein Land dann auch keine Außenpolitik. Und China macht im Moment mit Außenpolitik ihren Einfluss geltend in verschiedenen Regionen der Welt. Und da sind sie froh, wenn die Amerikaner intern Fox News gegen MSNBC antreten lassen in einem spektakulären Kampf, der niemanden etwas nutzt.
Ja, es ist schon erstaunlich, wie hier eben scheinbar Trump dann doch relativ stark einknickt. Eben, es ist jetzt die komplette Kontrolle der Algorithmen scheint jetzt doch nicht so genau wichtig zu sein. Also man lässt da China irgendwie schon noch ein bisschen mitreden, was auch du angesprochen hast, Kira, dass das noch nicht so klar ist. Und das, ja, es steht eigentlich dem entgegen, dass man China oftmals von der Trump-Administration als großen Feind sieht und dann trotzdem so ein mächtiges Instrument wie TikTok weiterhin eigentlich nicht ganz, was China da nicht ganz rausnimmt, man muss es so sagen. Ich möchte noch einen kleinen Aspekt auch noch beleuchten, was ich sehr interessant fand. Es gibt einen New York Times Artikel auch zum Thema und der beleuchtet einen weiteren geopolitischen Aspekt, der mir gar nicht bewusst war. Und die New York Times sagt, dass die Investmentfirma MGX, die aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammt, ebenfalls Teil der Koalition sein wird, obwohl Trump eigentlich nur diese amerikanischen Investoren angekündigt hat. Und diese MGX-Investition, die ist Teil eines größeren Zusammenhangs, eines größeren Deals, muss man natürlich immer sagen, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Genau. Jetzt, was steckt da alles noch in diesem Deal, in dieser Zusammenarbeit drin? Die Arabischen Emiraten, auch das ein autokratischer Staat, der will 1,4 Milliarden allgemein in den US-Markt investieren, in verschiedene Bereiche, plus 2 Milliarden Dollar in ein Kryptowährungs-Startup der Trump-Familie. Das waren Meldungen, die jetzt nicht erst gekommen sind durch den TikTok-Deal, sondern das war schon vorher klar. Aber ihr seht, da wird natürlich auch dann eingerechnet. Und im Gegenzug hat Trump schon bei einem Besuch in Abu Dhabi im Mai eine Vereinbarung unterschrieben, in dem die US-Regierung 500.000 künstliche Intelligenzchips freigibt, die die Arabischen Emiraten schon länger brauchten oder wollten, die blockiert wurden aus geopolitischen Gründen, aber jetzt werden sie geliefert, um ein Datenzentrum-Campus zu bauen, der zu den größten der Welt gehören soll. Also da gibt es auch den Anspruch dieser Vereinigten Arabischen Emiraten, in diese Liga der KI-Mächte aufzusteigen. Und auch nochmal ein spannender Aspekt, auch Teil dieses Wirtschaftsabkommens zwischen den USA und den Emiraten ist Oracle. Eben dieses Oracle, wo auch Larry Ellison und vielleicht auch bald TikTok irgendwie mit drin ist. Oracle will ein 20 Milliarden Dollar Datenzentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten bauen. Also, da gibt sich ein neues Land inmitten auf die geopolitische Bühne.
Wirklich für mich nicht ganz überraschend. Trump wird genau sagen, welche Aspekte der Algorithmen er kontrollieren will. Das wird vor allem Innenpolitik sein, um ganz klar die Republikaner und seine Leute oder die MAGA-Leute in den Vorteil zu bringen. Die anderen Bereiche, also welche Mode, welche Turnschuhe sie jetzt kaufen oder was, das ist er gerne bereit für einen Deal an andere zu verkaufen. Der Ruf von der EU auf TikTok, wenn die Chinesen die ihn beeinflussen wollen, den Deal macht er doch gerne. Er konzentriert sich auf das, was für ihn wichtig ist und er ist ja in der amerikanischen Politik auf der isolationistischen Seite. Also er möchte ja die USA außenpolitisch eher zurücknehmen, auch das Militärengagement. Er hält das nicht komplett durch, also Stichwort Israel und noch andere Staaten. Aber wenn man jetzt so die amerikanischen Präsidenten in der Reihe anschaut, ist er eher auf der Seite, der sagt, hey, mich interessiert die Innenpolitik viel mehr als die Außenpolitik, außer er kann von einem König empfangen werden, wegen Gold und so. Also ich bin mir ganz sicher, er unterscheidet sehr klar das Thema, das ist mir wichtig, da redet mir niemand rein. Und die anderen Thema, gebt doch bitte eure Gebote ab, es ist zu verkaufen.
Ja, wir werden sehen, wo uns diese geopolitische Gemengenlage auch in der digitalen Welt noch hinführt. Auf jeden Fall wird es spannend zu sein, wie diese Geschichte noch ihren Abschluss findet. Für heute lassen wir sie ruhen und gehen zu den Kurznachrichten und Fundstücken.
Ich steige gleich ein, und zwar ist das eine Nachricht, die auf heise.de erschienen ist, und zwar hat Google angekündigt, dass ab Herbst 2026 nur noch Apps auf Android-Geräten installiert werden dürfen, wenn die EntwicklerInnen bei Google registriert sind und die jeweiligen Apps signiert sind. Das betrifft Android-Geräte mit Google-Diensten, die also dann eine Registrierungspflicht für EntwicklerInnen benötigt. Und in der Konsequenz sind aber unabhängige App-Stores wie zum Beispiel F-Droid damit in Gefahr.
Netzpolitik.org hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie Perioden-Apps unter die Lupe nehmen und Tipps geben, welche denn nun datenschutzfreundlich sind und welche nicht. Wir haben das für euch ebenfalls verlinkt.
Ja, und wenn wir es vorher von den USA hatten, auch die USA ist kein Monolith. Kalifornien führt nämlich strengere Regeln ein für KI. Wir haben den Artikel von der NZZ verlinkt, und jetzt ist hier die spannende Frage, kommt aus den einzelnen Gliedstaaten mehr KI-Regulierung? Wird das eine Mehrheit sein oder wie wird dieser interne Konflikt ausgetragen?
Wir kommen zu den Veranstaltungen, und dort gibt es eine herzliche Einladung an alle von euch für das Datenschutzfestival. Das nächste Festival steht vor der Tür. Das Highlight ist sicher das Gespräch mit dem EDÖB, mit dem Datenschutzbeauftragten des Bundes, Adrian Lopsiger. Er wird vor Ort sein und mit uns im Dialog. Wir diskutieren aber auch mit Expertinnen, wie Datenschutz Kinderrechte unterstützen kann und welche Spannungsfelder gleichzeitig bestehen zwischen diesen beiden Bereichen. Dann ist auch Threema bei uns zu Gast, um das Spannungsfeld zwischen verschlüsselter Kommunikation und von staatlichen Überwachungsansprüchen zu diskutieren. Und wir nehmen in Workshops Datenauskunftsbegehren genau unter die Lupe. Das Datenschutzfestival findet statt am Freitag, 28. November in der Helferei in Zürich. Man kann sich jetzt anmelden, es hat noch Plätze frei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.